Okay, ja, yeah, well, welcome everyone.
Ja, genau. Hallo, herzlich willkommen zum ISDN und POTS-Netzwerk hier beim Kongress und beim Camp. Hier ist eine Folie über mich selber, die ich erstmal skippe. Falls es euch interessiert, könnt ihr es selber später lesen. Also, um das hier Ganze mal ein bisschen in den Kontext zu setzen. Historisch hat der CCC eine sehr enge Beziehung gehabt und war sehr verwoben mit der Telekommunikation. Also wenn man sich die frühen CCCs anguckt, dann erinnert man sich an die Zeit der DFÜ, der Datenfernübertragung. Das klingt viel cooler im Deutschen. Und da gab es so Akustikkoppler und die Datenklos und verschiedene andere Sachen, die beschrieben waren im ersten CCC-Magazin. Es gab damals den BTX-Hack, die Online-Systeme von der Deutschen Bundespost damals, die gehackt wurden. Und es gab viel Erforschung in der Einwahl-Modem-Ära, sich in verschiedene Systeme einzuwählen, die entweder mehr oder weniger verfügbar waren oder offiziell oder nicht so offiziell waren, die verfügbar waren im Internet. Und außerdem gab es das DATXP-Netzwerk, das deutsche X25-Netzwerk und natürlich ISDN. Da gab es also sehr viel traditionelle Nutzung und Verbindung mit den Telekommunikationssystemen und ihrer Technologie. Und wenn wir uns jetzt Telefonie bei den CCC-Events angucken, dann hat das POC Telefonie schon betrieben seit über 20 Jahren und es könnte vielleicht auch mehr sein, die genauen Historien habe ich jetzt gerade nicht hier. Und die haben mit circuit-geswitchten Systemen angefangen von Alcatel, mit physischen verkabelten Telefonen und DECT. Also quasi ganz klassisches, zusammengestecktes, dynamisch verbundenes System mit tatsächlich auch circuit-switched DECT. Und mit einem ISDN-Uplink in die externe Telefonwelt. Und hier gibt es auch einen Link in den Folien, falls ihr euch das angucken wollt, wo die Historie von diesen Event-Phone-Systemen genauer präsentiert wird. Heute aber, sorry für das fehlende A, hat das POC komplett auf Voice-over-IP, also Internettelefonie, migriert, hauptsächlich DECT, alles wird verbunden über das IP-System. Also es gibt keine direkt verbundenen Leitungen mehr. Das ist schön, ich kritisiere das nicht. Die Technik hat sich ist da fortgeschritten, wie in der echten Welt. Und solche Systeme, wo Geräte direkt verbunden werden, wurden jetzt ersetzt durch diese Paketsysteme. Und das ist mittlerweile halt auch noch erweitert durch das GSM-System und Voice über LTE durch das C3-GSM-Team. Und genau, das ist also, was Leute vielleicht kennen und schon häufiger gesehen haben bei den Chaos-Events und auch schon beim Camp, beim 38C3, beim 39C3, seit wir das Ganze analog und ISDN-Zeug wieder angefangen haben. Genau, also das DECT und GSM sind super schön für Sprache. Man kann da super gut Sprache übertragen, aber alles andere, was man darüber gemacht hat, geht ganz relativ schlecht. Also Dial-up, Einwahlmodems funktionieren irgendwie schlecht. Es geht mit sehr limitierten Bitraten für eine limitierte Zeit, wenn man Glück hat, aber es funktioniert nicht wirklich gut. ISDN-Datenanrufe auch nicht wirklich möglich. Es gibt ein paar sehr spezifische, wo das vielleicht geht, aber nicht im Allgemeinen. Das Gleiche mit Telefax. Habt ihr jemals versucht, überdeckt zu faxen? Nein. BTX Minitel, genau das Gleiche. Also, wenn man irgendwas von solchen Systemen benutzen möchte, die ein bisschen älter sind, dann über diese Techniken, die eher auf Sprache fokussiert sind, dann sind die nicht so nützlich. Und das ist jetzt, wo das ISDM-Team in seine Rolle schlüpft, wo wir die Idee haben, dass wir halt ein klassisches Telefonienetzwerk betreiben, so ein bisschen wie in den 80ern bis 10ern. Und das heißt, wir bieten analoge Telefonie an, klassische analoge ISDN-Abonnenten, Ja, also Subscriber Lines, Abonnements, und das ist quasi, also wir versuchen nicht das User Interface zu emulieren für die Nutzer, sondern tatsächlich das komplette Netzwerk so wie damals zu betreiben, in allen Ebenen der Technologiestufen. Genau, also echte, die echte Welt zu repräsentieren. Also ja, heutzutage gibt es ja immer sehr viele Leute, die Emulatoren versus echte Dinge benutzen, und wenn wir die Möglichkeit haben, und glücklicherweise haben wir die Chance, dass wir tatsächlich die echte Technik laufen lassen können und das komplette Ding machen können. Und das war so ein bisschen auch die Mission der Gruppe von Leuten, die sich da gefunden hat, war halt so ein bisschen die Legacy, das, was wir da aus der Vergangenheit vergessen haben, wieder aufleben zu lassen. Genau, also das Team sind diese Leute, Jolly CX, Xenet Dreieck, Grützkopf, Vipemi und ich selbst. Wir kennen uns aus einer Community, die sich Retro Networking nennt, und das sind hauptsächlich Leute, die sich halt über diese historischen digitalen Kommunikationsmittel begeistern. Genau, was haben wir jetzt hier zum Laufen lassen? Was müssen wir hier ans Laufen bringen? Genau, also in einem klassischen Telefonienetzwerk gibt es unterschiedliche Dinge. Es gibt Subscriber-Equipment, Abonnenten-Equipment, das sind die Telefone, die Modems, Faxmaschine etc., Private Branch Exchanges, also persönliche Telefoniegeräte und Systeme. Das sind Dinge, die halt in der echten Welt angeschlossen werden. Das verbindet sich mit Subscriber Lines. Das ist das Kupferkabel, das von dem Büro oder dem Heim zu dem Equipment des Telefonieanbieters geht. Das ist da irgendwo terminiert an einem Punkt, der nennt sich dann Subscriber Line Termination. Und das kann gleichzeitig auch ein Telefonswitch sein. Manche Leute nennen das auch ein Central Office oder ein Exchange, also ein Austauschpunkt, wo der Punkt ist, dass halt verschiedene Abonnenten verbunden werden können über verschiedene Verbindungspunkte. Und dann in der echten Netzwerkwelt hat man natürlich auch noch irgendwie sowas, was bei Telekommunikationsbetreibern meistens dann von unterschiedlichen Leuten betrieben wird. Das ist dann der Transport-Layer, die Transportstufe, wo alles über längere Distanzen verbunden wird, also über, wo man dann die einzelnen Switches miteinander verbinden kann, also zum Beispiel auch eine Stadt mit einem anderen Switch in einer anderen Stadt, oder auch um so einen Austauschpunkt mit anderen weit entfernten Subscriber Lines zu verbinden. Genau, und das ist, was wir hier jetzt machen beim Chaos Kongress und jetzt auch letztes Jahr mit der Telefonie und auch in zukünftigen. Das ist so die grobe logische Struktur, die dieses Netzwerk hat. Und da haben wir zum Beispiel hier im Zentrum den Siemens EWSD, das ist ein elektronisches Wellsystem digital. Das ist die Art Switch, also Verteilerelement. Ich rede da später genauer drüber. Das ist also der Austauschpunkt sozusagen. Und dann haben wir hier diese Line Terminations, Remote Subscriber Line Termination, das sind diese ganzen Pfeile, da haben wir mehr als 8. Die sind verteilt über das gesamte Gelände hier in verschiedenen Patchräumen und Serverräumen bei den Assemblies. Da sind diese Subscriber Line Terminations, und von da haben wir dann verschiedene einzelne Abonnenten bzw. Teilnehmeranschlüsse. Und genau, da gibt es dann diese AB-Interfaces oder ISDN, Basic Subscriber. Da gibt es dann unterschiedliche Systeme, das sind die Interfaces, die wir anbieten, wo dann Leute sich anschließen können. Und, genau, die ISDN-Primärabonnenten, manche Leute haben tatsächlich dann ein ISDN-Gerät mitgebracht. Das ist hier tatsächlich falsch eingetragen im Diagramm. Es ist tatsächlich auch verbunden mit dem EWSD, aber es geht nicht durch die Multiplexer des EWSD, sondern wird separat angeschlossen. Und dann außerhalb des Siemens haben wir dann drei wichtige Dinge. Da haben wir einmal einen REST-Server, der ist für das Dial-Up, für Einwahlverfahren wichtig. Wir haben eine YAID-basierte Fax- und andere Dienstmaschine. Das ist, wo so Fax-Anmeldesysteme sich anmelden. Dann haben wir ein System, das nennt sich Noodle. Das ist die ISDN-ZIP-Gateway. Das ist, wo sich das Ganze dann wieder mit dem ZIP-Trunk vom POC verbindet und somit dann auch mit dem öffentlichen Telefonnetzwerk. Das heißt, es ist mit den anderen Telefoniesystemen hier auch integriert. Und da gibt es also auch Nummern und man kann natürlich aus dem öffentlichen Telefonnetzwerk auch in das ISDN-Netzwerk und in das Voice-over-LTE-Netzwerk rein telefonieren. Genau, also dieser Siemens EWSD-Switch, dieses elektronische Wellsystem digital, ist ein digitaler Telefonswitch. Der wurde in über 100 Ländern benutzt. In Deutschland war es so das hauptgenutzte System. Also es gab auch das Alcatel S12. Was dann später von Alcatel gekauft wurde. Zumindest mehrere davon. Aber hier in Deutschland, fast alle, sind abgeschaltet mittlerweile. Und im deutschen PSTN sind die fast alle abgeschaltet. Und es gibt vielleicht ein paar kleine Stadtnetzbetreiber, die das noch machen, aber im Allgemeinen kann man sagen, die sind fast alle abgeschaltet. Die wurden in vielen anderen Ländern benutzt und ein paar Jahre her haben wir uns die Technologie angeguckt und ein bisschen versucht herauszufinden, ob es irgendwelche Museen gibt, die vielleicht ein funktionierendes System betreiben, und haben tatsächlich leider keins gefunden. Das heißt, in der Zwischenzeit haben wir mindestens 5 Stück davon gerettet, aus ein paar Museen oder Hackerspaces oder persönlichen Häusern. Und wir versuchen, diese Technologie jetzt am Leben zu halten. Wir haben das noch nicht ganz geschafft. Vor allem haben wir es auch gar nicht geschafft mit Alcatel S12-Geräten. Man kann die Hardware teilweise finden, aber die Software dafür zu finden ist leider sehr, sehr schwer. Also ein typischer EWSD-Austausch in der kleinsten Konfiguration, die man machen kann von Siemens, ist 8 Racks, also 8 Serverschränke. Das ist ein bisschen viel für ein Event wie hier, also hat Jolly es tatsächlich geschafft, das operative System zu reduzieren auf ein Minimalsystem, das nirgendwo von Siemens dokumentiert ist, aber man kann es so ein bisschen runterquetschen in ein einziges Rack, in einen einzelnen Serverschrank. Man hat keine Redundanz, kein Failover, man hat keine Festplatten, keine Tapes, und man hat auch keine Subscriber Line Termination, also die Terminierung der Teilnehmeranschlüsse. Muss separat gemacht werden über die Multiplexer. Also wie wir das hier haben, das ist dieser Serverschrank, dieses Bild gestern aufgenommen, und das ist neben dem POC Helpdesk, genau, da in der Nähe der Media Assembly, und die Augen auf dem Schrank sind tatsächlich nicht original von Siemens, die sind nachträgliche Tuning-Teile, die eingebaut wurden, und wenn wir den Schrank öffnen, dann sieht es ungefähr so aus, da sieht man, dass ein Gesicht sich reflektiert. Das Plexiglas ist auch nicht original, das haben wir hinzugefügt, um sicherzustellen, dass nichts kaputt geht, wenn man Dinge anfasst durch ESD-Entladungen. Deswegen ist da quasi eine extra Schutzlage davor. Genau, wenn man sich das von der Rückseite anguckt, dann sieht es ungefähr so aus, mit oder ohne jemanden, der da gerade am Debuggen ist, gemütlich auf dem Boden des CCH. Und das ist also, wie das ungefähr aussieht, dieses Zentralbüro, dieser Austauschpunkt, den wir haben. Und jetzt müssen wir irgendwie von diesem Punkt an andere Ecken des Gebäudes kommen und dann zu den Abonnenten und zu den Teilnehmeranschlüssen. Und dafür benutzen wir ein SDH-Netzwerk. Das ist eine synchrone digitale Hierarchie. Das ist komplett unabhängig vom Telefoniesystem. Das ist ein Transport von Bitstreams mehr oder weniger einfach nur und wurde früher häufig genutzt, um digitale E1-Teilnehmer direkt zu verbinden. Und wir hatten 10 verteilte Multiplexer im CCH verteilt letztes Mal. Diesmal haben wir ein paar weniger, aber tatsächlich die genauen Details davon sind nicht so relevant. Und wir haben auch viele Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Also das ist eine synchrone Technologie und läuft über eine Glasfaser. Ist auch so aus den 80ern, 90ern, Nullern, gibt es mit unterschiedlichen Multiplex-Leveln, also mit unterschiedlichen Bitraten. Falls ihr das noch nie gehört habt, habt ihr vielleicht schon mal von Sonat gehört. Das ist, wie das teilweise genannt wurde. Und das ist so der amerikanische Ansatz mit anderen Bitraten. Und das kleinste Level, was es so gibt bei uns, ist hier STM1 mit 155 Megabit. Das sind 63 Carrier, das heißt, man kann insgesamt 1890 Anrufe gleichzeitig darüber transportieren. Das ist natürlich weit mehr, als wir hier bei uns brauchen. Der Grund, warum man Netzwerke so aufbaut mit diesen SDHs und Multiplexern, anstatt einfach die klassischen Aufbewahren und Weiterleiten Switches, ist, dass es damals einfach halt Speicher nicht so sehr gab. Der Speicher war extrem teuer. Das heißt, durch das Multiplexen braucht man nicht so viel Speicher, sondern einfach nur eine Menge Logik und Transceiver und Multiplexer. Aber man muss nicht so viel zwischenspeichern. Genau, also das SDH-Equipment, was wir benutzen hier, sind diese Ericsson Marconi OMS 860 AirDrop-Multiplexer. Die kann man in einen Ring packen und das heißt, irgendwo innerhalb des Rings kann man irgendwas reinmultiplexen und dann kann man immer mehr Carrier hinzufügen und entfernen. Der hat 16 AirDrop-45 Jacks und 2 STM-Slots als SFP. Genau, da kommen dann die optischen Transceiver rein. Das ist eine sehr späte Generation von SDH-Equipment. Wir würden gerne ein bisschen oldschooligeres, originaleres Equipment benutzen, aber leider sind die Glasfasern in diesem Gebäude alle Multimode, weil, wo ihr vielleicht gehört habt, dass das Nox sich immer drüber beschwert. Und selbst in den 80ern haben eigentlich alle Telekommunikationsbetreiber Single Mode benutzt. Trotzdem sind die Glasfasern in diesem gerade frisch renovierten Gebäude uns leider zu alt. Wir bräuchten modernes SDH-Equipment, wo wir Multimode-Transceiver reintun können, damit wir das in diesem Gebäude ordentlich benutzen können. Genau, deswegen der andere Multiplexer, den wir benutzen, ist dieser hier, der RAD FCD 155. Das ist ein Terminal-Multiplexer, also da kann man keinen Ring mitbauen, sondern nur eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Und der hat 8 E1 Interfaces auf einem High-Density-Sub-D Connector. Da mussten wir leider unser eigenes Breakout-Board für bauen, weil das anders nicht gepasst hat. Wir mussten tatsächlich sehr viele winzige kleine Platinen bauen, um Adapter zu konstruieren. Und ja, jetzt haben wir also unsere Adapter. Und das heißt, wir können unsere High-Speed-Signale von den Exchanges überall ins Gebäude bringen und jetzt müssen wir halt einfach ein paar Teilnehmeranschlüsse terminieren. Und das heißt, in unserem Fall, dass wir da diese V5 Multiplexer haben, Zugangsmultiplexer. Und früher gingen all die Teilnehmeranschlüsse direkt in den Exchange, also in den Austauschpunkt und dann später in den 90ern, in den späten 90ern eher, haben sich diese Remote Subscriber Line Terminations etabliert, wo man dann nicht mehr einen Exchange in jedem Dorf haben musste, sondern dass man so ein bisschen Leute aus der Ferne anschließen konnte. Und da benutzen wir hauptsächlich den Nokia Exos N20. Der hat eine Kapazität von über 480 Analogtelefonen oder 240 ISDN-Interfaces in so einem kleinen Rack hier, so einem Mini-Serverschrank, da wir keine Racks überall haben. Und vor allem nicht im Camp haben wir diese kleinen, schönen Holztrageboxen gebaut mit Belüftung, wo quasi alles drin ist, inklusive des Breakouts zu RAD45 und ein paar Lüfter und ein Netzteil. Das ist quasi eine komplett zusammengebaute Box, die alles hat, was man braucht. Hier sind jetzt noch keine Griffe befestigt, aber die gab es auch. Und das war so der erste Ansatz. Da gibt es viele einzelne Drähte, die alle miteinander verbunden sind, alle einzeln gelötet, viel manuelle Arbeit. Und das hat nicht so gut skaliert. Niemand wollte wirklich 13 davon bauen. Entsprechend haben wir hier ein kleines Breakout-Board gebaut. Und die Idee ist, dass wir aus diesen Multiplexern, da sieht man, da gibt es diese Karten für die Anschlüsse. Und wir haben einfach die Hälfte entfernt, weil wir die sowieso nicht brauchen. So viel Kapazität haben wir eh nicht. Und statt den Linecards haben wir diese Breakout-Boards daneben gebaut, die einzelnen Anschlüsse anschließen konnten.
Okay, so we have RJ45
Breakout. So, das heißt, wir haben jetzt diese RJ45 Breakout Boards hier verbunden. Und das ist eins, was jetzt hier tatsächlich im Einsatz ist, in der Nähe der YOLO-Kolo. So sieht das dann aus. Da kann man quasi sehen, wir haben diese Nokia Line Cards und dann ein Flachbandkabel, was das in einen jeweiligen Breakout verbindet. Das ist also unsere Aftermarket Usability Improvement, sodass wir nicht einzelne Drähte verkabeln müssen, sondern das einfach umstecken können. Ganz angenehm. Genau, man sieht hier auch noch einen von den SDH-Multiplexern und darunter. Die Fasern rechts und links, das ist dann der SDH-Ring, den man sich sehen kann. Und dann gibt es die ER45 unten, um die einzelnen E1-Leitungen zu verbinden. Einer geht hier links, wo wir noch ein Breakout-Board haben. Da geht es dann in den Multiplexern und dann kommen die Subscriber an die einzelnen Ports ran. Genau. So, was für Services haben wir?
Wir haben analoge Voice-Telefonie, wir haben eine Menge von PBS-Dingen, die gerichtet werden können. Wir haben Dial-Up, Modem oder ISDN, aber es ist möglich. Wir haben analog, leider nicht. ISDN haben wir 64K und wir haben natürlich eine andere Channel-Gebinde für höhere Betrachtung. Für das NOC haben wir ein ganzes /23 IP-Datenmengen. So, wenn ihr Dial-Up macht, dann kriegt ihr tatsächlich eine echte IPv4-Adresse, so wie damals. Wir haben natürlich eine Menge Hintergrund, eine Menge Pakete inbound. Darum machen wir natürlich Input-Filter, sonst wird Background Noise viel zu groß. Sonst wäre alles beschäftigt damit, nur dem Background-Zeug, das mit dann drin fliegt, zu transportieren. Es gibt natürlich Chaos Post Interface. Es gibt ISDN-Videotelefonie. Es gibt leider kein Ding, das mit dem ISDN-Videotelefonie interfaziert wird. Da müsste noch eine Menge Code geschrieben werden. Wir haben eine Menge Fax-Services. Wir haben eine Menge Faxmaschinen. Jeder kann seine eigene Faxmaschine mitbringen, also ein Fax-Modem. Öffentliche Faxmaschinen. Wir haben ein Interface zum Fediverse, da kann man Fax schicken, sodass im Fediverse gepostet wird. Telefonbuch, das Faxmaschine, das läuft auf diesem Equipment, sieht sehr professionell aus. In der Mitte haben wir den Livingston Portmaster 3, und unten haben wir Cisco AS 3400. Wir haben ein NUC-Style-Ding mit einem Open Source, als One-USB, der zu dem Fax-Service connected ist. Wir haben einen 100 Mini-PC, das ist daran dem Fax-Balling-Service und das Fax zu Fediverse. Wir haben den Livingston Pulse Master Fediverse, der Dial-Up-Services, der kann bis zu 60 gleichzeitige Modem- oder Dial-Up-Calls haben. Der BBS-Access, die brauchen alle ihr eigenes Modem, aber wir haben auch entfernter BDS noch irgendwo auf dem Planet. Das ist, weil der Portmaster einen Call terminieren kann. Denn wenn er eine Nummer anruft, dann fragt er den Radioserver nach der Nummer, wohin er das vorwarten soll. Und dann so kann man eine analoge BBS-Connection zu einem BBS in der USA. Aber hier ist es voll analog, aber natürlich, das geht das natürlich durch digitale Netzwerke, das hat Dial-Up-Call. Wir haben auch ein Cisco S500, falls wir immer mal mehr Ding brauchen, das kann 480 Calls zeitgleich handeln. Wie kann man diesem Netzwerk beitreten? Man braucht den nächsten Punkt, diese fünf Netzwerkbrocken, für die wir schon gesprochen haben. Das sind diese Holzboxen. leider bis jetzt ist das C3NAV outdated. Das ist leider noch vom letzten NAV. Das gibt es aber die zu. Du musst ein Telefonkabel dahin bringen. Bitte mach das sicher mit Kabelbrücken oder was auch immer ihr braucht. Wenn ihr braucht, Infrastruktur braucht, dann können wir uns auch helfen. Dort, um einen Port so nah zu eurem Zeug zu bringen, wie wir können. Können an den linksten, am weitesten linksten freien und der ISDN-Card-Dingsen, die sind ISDN gelabelt. Woran könnt ihr das erkennen? Steht ISDN drauf. Man kann überall reinstecken, aber der am weitesten links ist autokonfiguriert.
Vanity numbers or any of that, that would be too much work.
Wir machen keine fancy für euch speziellen Nummern, das wäre zu aufwendig. Das, wie man beitritt. Wenn ihr eine Netzwerkterminierung braucht, wir machen das auch. Wir haben eine Menge Adapter. Wenn ihr überhaupt gar kein eigenes Equipment habt, wir haben auch Faxmaschinen, wir haben auch ISDNs, Videotelefonien und Analogtelefonen, den ihr Telefone machen könnt oder empfangen könnt. Wenn ihr eigene Services habt, die ihr zur Verfügung stellen wollt, zum Beispiel vor einem eigenen Raspberry oder sowas, dann verbindet es mit einer Telefonline und Menschen können euch anrufen. Wenn ihr mehr Enterprise-Equipment habt, eine Menge Primär-Schnittstellen, wir können das auch zur Verfügung stellen, dann könnt ihr selber terminieren. Wenn ihr selber eine BBS wollt und das auf dem Internet, auf einem Telnet zur Verfügung stellen könnt, können wir den Postmaster dazu konfigurieren. Das geht. Also könnt ihr auch euren eigenen Service und wir können das zu unserem Gate hinzufügen. Das ist eine Option. Und natürlich, wenn ihr einen Sprachservice habt, dann könnt ihr das auch einfach über SIP connecten. Wenn jemand von euch uns helfen möchte, wir haben normalerweise vor dem Kongress eine Menge Wörter. Dieses Mal haben wir am 20.12. schon angefangen. Eine Menge Deployment und da gibt es eine Menge Infrastrukturarbeit, auch durch deren Abbau. Haben wir natürlich auch eine Menge. Aber wenn natürlich jemand auch FAQ-Fragen beantworten möchte, und natürlich brauchen wir auch Hilfe dabei, verschiedene Menschen tatsächlich zu einem Netzwerk zu verbringen, wenn jemand. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Leute das Netzwerk benutzen. Hier sind weitere Informationen. Wenn ihr uns erreichen wollt über Chat oder über das Fediverse, dann guckt euch diese Adressen hier an. Das ist es. Das ist Ende der Datei. Vielen Dank.
Thank you so much.
Vielen Dank. For your very informative talk, herzlich willkommen für den netten Talk. Die Mikrofone funktionieren wieder. Bitte, da sind viele Mikrofone, von denen ihr Fragen stellen könnt. Den Mensch fragen können. Jemand bewegt sich. Bitte, Nummer eins. Das nennt über die alten Dingserver, dass man keinen Strom braucht, um seine Netzwerke zu verbinden. Funktioniert das mit euch auch? Wie viel Strom kann man bei euch rauskriegen? Ja, das funktioniert. Das ist eine echte Subscriber-Line. Das ist dieselbe Equipment wie das, was wir damals benutzt haben. Wie viel Strom da tatsächlich rauskommt, ich bin mir nicht sicher. Die ISDN-Lines kommen 64 Volt raus, was die niedrigste Spannung ist, die wir da rauskommen können. Aber es ist natürlich stromlimitiert. Du kannst ein 1920 Phone nehmen mit einem normalen, mit einer analogen Wählscheibe und es verbinden, das funktioniert. Nummer zwei, bitte. Ihr konntet einige von diesen EWSD rechnen. Habt ihr interessante Geschichten, wo das herkommt? Ich bin nämlich involviert in der US. Und Und das sind normalerweise gute Geschichten. Es gibt ein paar. Es gibt ein paar Menschen, die anonym bleiben wollen. Aber der ist einer vom British Telekom Deutschland. We just disassembled two EWSDs in October. Wir haben zwei aus einer Location aus München, wo sie ausgezogen sind. Einige davon sind ins Fernmeldemuseum Dresden gegangen. Das ist ein Non-Profit, die 11 oder 12 Exchanges von verschiedenen Generationen betreiben. Und die haben jetzt auch einen EWSD in ihrer Sammlung.
Private city
häufig von kleineren Stadt-Carriern, nicht von so großen Leuten wie Vodafone oder Telekom.
And the most difficult part is,
und das ist der schwierigste Teil daran ist, die Software. Was häufig passiert ist, dass wenn Dinge ausgeschaltet werden, dass die meisten Harddrives rausgeholt sind und zerstört werden. Selbst wenn das Equipment noch da ist, ist die Software auf den Festplatten weg. Und dann ist mir so klar, was man mit dem Equipment machen kann. Glücklicherweise haben wir ein paar mit Software bekommen. Wir haben drei verschiedene Software-Releases zu unserer Verfügung. Das kriegen wir manchmal wichtig, aber hier ist einer aus einem Test-Lab.
Cool.
So, I see there is a question from the cyberspace.
Es gibt eine Frage aus dem Cyberspace.
So, the internet is.
Also, das Internet fragt, ob die Software auf Archive zur Verfügung steht. Nein, die EWSD-Software ist nicht on Archive. Und wir haben das spezifisch nicht gemacht, denn EWSD sind immer noch irgendwo in Produktion und ist immer noch eine sehr, sehr teure Lizenzsoftware von Siemens. Also haben wir es nicht an Archive getan, aus Copyright-Dinge. Nein, es ist leider nicht der Fall. Aber ohne die Hardware kann man die Software auch nicht benutzen. Das sind natürlich hunderte verschiedene CPU-Architekturen, hunderte verschiedene Instruktionssets da drin und hundert verschiedene Module und die haben alle vollständig verschiedene Architekturen. Das ist ein komplett eigenes Universum. Wenn ihr mehr Fragen aus dem Internet stellen wollt, dann könnt ihr auf hackend.org Hashtag 3933 or 0 oder ihr könnt den Matrix-Raum für 3933 beitreten und Hall 0 beitreten. Eine andere Frage für Mikrofon. Ist es möglich, Fax durch den öffentlichen Dial-In vom Eventphone. Es wurde letztes Jahr hat es viel funktioniert. Dieses Jahr haben wir gehört, dass es nicht funktioniert. Wir wissen nicht so wirklich warum. Es hat vermutlich irgendwas mit dem ZIP-Uplink von dem Eventphone zu tun. Wir haben noch nicht Zeit gefunden, wirklich rausgefunden, das rauszufinden oder tatsächlich zu verifizieren, dass diese Fehler actually auftreten. Wenn jemand testen möchte, der hat sich eingeladen. Ihr könnt natürlich auch einen Fax zu Fediverse Gateway schicken und gucken, ob es auf dem Fediverse auftaucht. Jeder kann das machen, auch von außerhalb und sofortiges Rückmeldung bekommen.
Thanks for the great talk.
Eine andere Frage. Danke für den Talk.
Work of the video, SDN video feature.
Ich habe eine Frage zu dem SDN video feature. Gibt es da einige Arbeit oder ist das noch vollständig offen? Es gab Arbeit in die Spezifikationen zu lesen und es gab ein bisschen Arbeit, den äußeren Multiplex-Schicht zu schreiben.
100 something. So there is basically, I guess, talk about this. It's on
media. Also, es gibt einen, ich habe einen Talk über das, es ist am media.ccc.de. Es gibt über ISDN, wie die Telefonie funktioniert. Das ist jetzt 2-3 Jahre her. Es gibt ein bisschen Code. Wir haben Protokoll-Traces genommen von, und wir können jetzt den äußersten Layer dekodieren. Aber das der tatsächliche Video-Decoding ist vermutlich Teil vom FFmpeg, aber das ist ein bisschen verrückt. Guck dir den Talk an. Du hast einen 64 Kilobit-Channel. Also 8 Bits als, auf 8 Kilohertz. Und jedes Byte ist in verschiedenen Subchanneln. Da drin sind Channels und Subchannels und da sind Framings und Multiframings und das ist alles ein wahnsinniges Protokoll. Es gibt eine weitere Question aus dem Internet. Das Internet hat gelesen, dass SDH ein synchrones Ding ist. Wie wird das sind Phase-Shifts ein Problem und wie wird das Clock-Signal übertragen? Das SDH-Netzwerk wird die Clock mit dem Daten überschreiben. Es gibt eine Master-Unit, die hat eine Referenz-Clock. Wir nehmen das von EWSD. Wir haben ein Netzwerk mit 10, normalerweise hätte man ein Netzwerk dafür, das mit da. Hier nehmen wir einfach das EWSD als Referenz-Clock. Den füttern wir jetzt an die SDH als Clock-Master und das verteilt sich dann mit über den Ring und jede Einheit nimmt ihre Bitclock von diesem Signal und das funktioniert für uns sehr gut. Wir haben keine Phase-Shift-Probleme, denn wir covern die Clock von dem empfangenen Signal. Danke für all die Fragen. Wir danken den Sprecher nochmal für das.